Willkommen bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema: Suche nicht nach Lösungen, finde die eine Antwort. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Monte mit Komak.
Ja, Monte Komak, ja. Hi, grüß dich. Monte ist nur der Spitzname und Komak das System. Hi.
So haben wir dann eigentlich eine neue Konstellation geschaffen. Monte, wie war dein Weg zum Kampfsport?
Ach du Heiliger, das war 88, als wir damals in die DDR gekommen sind. Natürlich als Iraner lag es meinem Vater natürlich nahe, dass wir entweder eine Judo- oder eine Ringerschule für mich suchen. So kam ich 88, 89 in eine Judo-Schule und dann über den Judo, über Ringe, über Boxen und. Ja, letztlich da, wo wir heute sind.
Super, dann ist es aber bei dir noch ein bisschen weiter gegangen. Du hast ja mal in der Fortbildung erzählt, dass du auch Türsteher warst. Das heißt, ja, du bist dann natürlich auch irgendwann zu anderen Kampfsportarten gekommen.
Ja, man hat natürlich relativ zeitnah festgestellt, okay, natürlich, wir brauchen gar nicht darüber diskutieren, Kampfsport ist natürlich das A und O, weist allerdings auch Grenzen auf, ne? Und die Dynamik, die zumindest damals in den 2000er herrschte, war eine andere, als sie heute ist. Und ich habe festgestellt, okay, mit Bare-Knuckle-Boxing, mit Kickboxing, ich komme zwar weiter als der Durchschnitt, der gar nichts macht, aber da fehlt was. Ja, und dann habe ich mit Krav Maga damals angefangen und dann bin ich so in Krav Maga hängen geblieben, habe das anfangs auch wirklich sehr geliebt und stand auch voll dahinter. Und irgendwann begannen dann die ersten Zweifel. Es begannen die ersten Fragen in mir hochzukommen. Und ja, so bin ich dann vom Krav Maga dann auch weggekommen.
Mhm. Kannst du ein bisschen was über diese Zweifel erzählen? Weil die sind ja auch ein Auslöser für das System Komak.
Ja, also der Grundauslöser, der Impulsgeber war die Frage, was ist wenn? Ich habe oft die Frage gestellt, was ist, wenn der Täter nicht nur wirkt, sondern plötzlich loslässt und zuschlägt? Was ist, wenn es kein Gummimesser ist, sondern ein echtes Messer ist? Was ist, wenn der Täter das Opfer wirkt und plötzlich stolpert am Boden landet? Und durch diese Frage hat es in mir im Grunde angefangen, alles nach links zu drehen. Und dann irgendwann festgestellt, Mensch, das Krav Maga kann mir keine Antworten geben. Es kann mir keine Antworten geben. Ja, und durch diese Frage bedingt habe ich dann angefangen, eben dieses System zu entwickeln und habe versucht, mich so ein bisschen an etwas lang zu hangeln, wie so einen roten Faden hochzuarbeiten. Was ist das Einfachste, das schnell zu erlernen ist? Weil ich mich auch ein bisschen an den Traum von Imrich Lichtenfeld, dem Erfinder von Krav Maga, halten wollte. Es muss schnell erlernbar sein und es muss effektiv sein.
Mhm. So. Das heißt also, in der Summe ging es dir darum, es auch alltagstauglicher zu machen.
Ganz genau. Alltagstauglich. Und das muss man ja auch sagen, im Fokus, dass der Mensch heute nicht mehr die Zeit aufbringt, er bringt auch nicht mehr die Mühe auf sich, diesen harten und anfordernden Kampfsportweg hinter sich zu lassen oder hinter sich zu bringen. Die Leute haben halt einfach auch keine Zeit mehr. Sie haben nicht mehr die Zeit, 10, 12 Jahre zum Boxgym zu gehen. Klar, es gibt noch welche, die das machen. Das sind nicht viele. Das erkennt man aber auch daran, dass wir in der heutigen Kampfsportwelt kaum noch diese großen Stars haben, wie wir sie in den 80ern hatten, wo die Zeit noch nicht so weggeflogen ist. Und heute, wo die Zeit immer knapper ist und uns fast aus den Händen rinnt, brauchen die Menschen halt Dinge, die schneller lernbar sind. Das sieht man ja auch, gut, das sind vielleicht so Fangmethoden, aber Sixpack in 6 Wochen, Koch werden in 2 Wochen, Online-Trainer für Kickboxen, Schwarzgurt in 60 Tagen. Und daran erkennt man ja, dass der Mensch weniger Zeit aufbringen möchte. Man kann ihm ja keine direkte Vorwürfe dafür machen. Aber man muss halt im Umkehrschluss auch sagen, gut, dann muss Sport sich halt eben diesen Umwelteinflüssen halt auch anpassen. Genauso wie es Selbstverteidigung oder auch Kampfsport hätte tun sollen. Es darf nicht stehen bleiben. Selbstverteidigung und auch Kampfsport sind lebende Organismen. Und wenn die sich an ihre Umwelt nicht anpassen, gehen die unter. Das ist ja ein Beweis, liegt ja in der Natur schon vor.
Das heißt also, es geht schon da eine Tendenz ein bisschen in diese Frage des Lifestyle-Produkts.
Richtig, genau. Und Sport heute mit Masse, wenn man sich das mal anschaut, so die Phänomene wie Fitnessboxen, Fitnesskickboxen, Fitness-Judo etc., das sind ja alles Lifestyle-Produkte. Und da möchte ich an der Stelle auch den ehrenwerten Soke Heinz Kühn mal zitieren, der sagte, der Kampfsport heute müsste sich ein Wort annehmen und sich dieser Realität entgegenstellen, dass sie nur noch ein Wettkampfsport sind. Sie sind kein Kampfsport mehr, weil Kampfsport, wie früher Judo, Karate, das waren ja Nahkampfsysteme für Krieger. Das ist ja schon Nahkampf-Selbstverteidigung gewesen. Nur haben wir halt die Gepflogenheiten heute nicht mehr, wie sie damals hatten. Panzerung, Rüstung, Unterarmschoner, Katana-Schwerter oder. Und deswegen ist das nur noch ein Wettkampfsport. Es ist kein Kampfsport im klassischen Sinne mehr, sondern ein Wettkampfsport. So, natürlich sind die Attribute bei Kampfsportlern wesentlich besser als bei Leuten, die überhaupt keinen Sport machen. Und trotzdem liegen dort Defizite vor. So, und Selbstverteidigung, wenn man sich jetzt zum Beispiel Krav Maga oder Combat Jiu mal anschaut oder irgendwelche anderen, ist ja völlig egal, wie sie heißen, das ist Lifestyle. Es ist wirklich nur noch ein Lifestyle geworden. Wenn man sich dann im Umkehrschluss auch die Masse an Trainern anschaut, ja, dann stellt man auch ganz schnell fest, ja, wie kann er denn als Modell den Beobachter eine Lage reproduzieren lassen, die er selbst gar nicht erlebt hat? Da kommen wir schon an die Grenzen der Wissenschaft.
Das heißt also, es ist einfach so, man muss es ja auch sagen, Gott sei Dank kommen die meisten Menschen ja nicht in Situationen, wo sie mit Gewalt konfrontiert sind. Somit bleibt es einfach dann in einem externen Raum wie in der Theaterpädagogikschule.
Genau, weil es ist nicht überprüfbar. Im Kampfsport wäre es ja relativ simpel. Du machst Boxen, ich mach Boxen, komm, wir gehen in den Ring und prüfen, welches, ich sag jetzt mal, Boxen besser ist. Ja? So, also vom technischen Niveau her besser ist. So, und da gewinnt natürlich immer der, der stärker ist und die besseren technischen Skills hat, wenn man das jetzt im Englischen mal sagen kann. So, aber was willst du in Selbstverteidigung denn messen? Wie willst du es denn messen? Nehmen wir doch mal als Beispiel Komak als finales System. Da geht es darum, den Gegner im Endeffekt blind zu machen. So, wie soll ich das denn jetzt als Referenzwert irgendwo darstellen können? Das geht ja nicht, das ist ja unmöglich. Man kann nur letztlich sagen, okay, der Schüler hatte an dem Tag, keine Ahnung, Dusel gehabt und ist glimpflich aus der Nummer rausgekommen. Was anderes kann man da gar nicht sagen. Letztlich ist also Selbstverteidigung zuallererst das, was Kampfsport früher war, nämlich das Stärken des Selbstbewusstseins, weil wir müssen ja auch mal realistisch sein, der Täter beobachtet ja seine Opfer. Okay, so. Und deine Körperhaltung, deine Körpersprache, deine Ausstrahlung ist ja schon der erste Indikator, ob du Opfer bist oder ob du ein Gegner bist. So, und wenn du 10 Täter nimmst und du stärkst das Selbstbewusstsein deiner Schüler so maßgeblich, so nachhaltig, dass die von der Hälfte der Täter gar nicht mehr als Opfer wahrgenommen werden, dann kannst du gar keinen Referenzwert mehr schaffen, dass er dieses System anwenden muss. Hier ist wieder getreu dem Motto, lieber haben als brauchen. Lieber kann er sich wehren, auf brutale Art und Weise wehren, oder er kann es eben nicht.
Da haben wir ja schon genau den Aspekt, der normale Mensch hier im bürgerlichen Milieu hat ja vermutlich erstmal die Schrecksekunde, wenn er angegriffen wird, oder ich sage mal die Schrecksekunden. Wie kann man da das in eine Handlung bringen, dass es am Ende nicht dann der Bofrost-Typ ist oder die Bofrost-Frau, die in sich erstarrt, weil sie einfach dann nicht mehr weiß, was sie machen soll? Was kann da Komak auch bieten?
Das sind die Lagen. Je realistischer man trainiert, umso mehr gewöhnt sich der Mensch. Wir wissen ja alle, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wenn die Lagen im Training so realistisch wie nur irgendwie möglich sind, natürlich niemals zu 100%, man kann sie nur so realistisch wie nur irgendwie möglich machen. Zum Beispiel gestaltet man das Training vom Einfachen zum Schweren, vom Gummimesser zum stumpfen Messer zum echten Messer. Nur als Beispiel jetzt, wenn es um Messerabwehr geht. So, dann gewöhnt sich der Körper an dieses Gefühl einer echten Messerklinge am Hals zum Beispiel oder beim Raub am Rücken oder. Das sind Gefühle, die speichert sich der Körper ab. Das sind Reize, also Informationen, die kann der Mensch sich abspeichern. Ich nenne ein gutes Beispiel dafür, ist beim Kampfsport das Sparring. Warum macht man denn seit über 2000 Jahren im Boxen oder Ringen Sparring? Richtig, um dieses Gefühl, wenn man diesen technischen Part, nennen wir technisch jetzt einfach mal theoretisch, ins Praktische anwendet, verbindet man Theorie und Praxis. Und dann stellt man fest, wo die Defizite sind. Und dann stellt man auch fest, dass es zwischen Theorie und Praxis immer ein Spannungsverhältnis gibt. Es gibt nicht nur die eine Theorie und es gibt nicht nur die eine Praxis. Es ist ein Wechselspiel. Beides lernt voneinander. Wenn sie nicht voneinander lernen, dann haben wir ein Problem. Und dieses Problem haben wir ja in der Selbstverteidigung, weil es gibt kein praktisches Überprüfen. Also fällt man zurück, bleibt in seiner Theorieschiene, macht nur Theorie und dann verfälscht man das Ganze, indem man Begriffe falsch verwendet. Ja, heute erlebt man in der Selbstverteidigungsszene Szenarien, Masterclass auf Szenario etc. etc. Es sind keine Szenarien. Szenario ist ein Begriff, der aus dem Theater stammt. Ja, wir schauspielern ja nicht, sondern wir schaffen Lagen als Trainer. Und diese Lagen sind anwendbar. Und realistischer diese Lagen werden, umso mehr gewöhnt sich der Mensch dann an diese Lagen und ist dann nicht überrascht. In die Schockstarre fällt jeder. Jeder fällt in eine Schockstarre. Die Frage ist, wie lange sind wir darin gefangen? Und der Ungeübte, der Untrainierte, der Ungewöhnte vor allen Dingen, ist viel länger in dieser Schockstarre als derjenige, der es gewohnt ist, ein Messer am Hals zu haben. Derjenige, der alltäglich mit Gewalt zu tun hat, nimmt Gewalt auch anders wahr. Ja, das sieht man ja auch zum Beispiel bei Amokläufern, auch hier in der Bundesrepublik Deutschland. Man muss gar nicht in andere Länder schauen. Schaut einfach hier rein und dann seht ihr die Leute, die dazwischen gegangen sind und die Täter irgendwie, ich sag jetzt mal, in die Ecke gedrängt haben, die am Weiterkommen gehindert haben. Das sind ja mit Masse immer Ausländer gewesen. Ja, ich selber als Ausländer kann das natürlich auch ansprechen und sage das. Ja, warum ist das so? Weil sie dieser Form, diese irrationale Form der Gewalt gewohnt sind. Also, weil sie gewohnt sind, Umkehrschluss, handeln sie auch viel effektiver, viel schneller als derjenige, zum Beispiel der Deutsche, der rational handelt und nicht dazwischen geht und lieber sein Handy holt und aufnimmt.
Das ist also so, dass man sagen kann, wenn man auf die realistischen Lagen zurückkommt, Messer, das gibt es dahin ab und zu nochmal, aber Waffe ja weniger. Wie sieht es da noch aus mit der Faust? Ist es auch eine Sache, wo du sagst, das ist wirklich eine ganz realistische Lage, die man inszenieren kann, weil sie auch in Deutschland existent ist?
Meinst du Abwehr gegen Faustschläge und so, oder was?
Ja.
Ja, also man muss natürlich immer ein bisschen differenziert betrachten, woher kommt denn, aus welchen sozialen Räumen kommt denn jetzt mein Schüler? Ja, also wenn ich jetzt gutbürgerliche Schüler habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Geiselopfer werden oder Opfer von Geiselnahme werden, relativ gering. Ja, deswegen braucht man sowas auch gar nicht trainieren. Dann fällt sowas auch hinten runter. Das heißt, man kreiert Lagen, die alltagstauglicher sind. Ja, also Beispiel, ich gehe an Kofferraum in der Tiefgarage. Ja, aber dann mach das nicht in einem Dojo, sondern schnapp die Schüler und geh in eine Tiefgarage, meld das dort an und übe an diesem Auto, übe unter erschwerten Bedingungen, steiger die Lage. Geht erst tagsüber dahin, wenn es heller ist, dann geht ihr nachts dahin. Dann hat er eine Einkaufstüte, dann hat er zwei Einkaufstüten. Die kann man ja füllen mit Katzenstreu kann man das ja füllen, die Tüten. Ja? Es geht nur darum, dass der Körper in diesem Moment eine Belastung ausgesetzt ist und zusätzlich kommt on top dann plötzlich eine psychische Belastung. Ja? Und diese Lagen kann man kreieren. Und dann ist das, wenn es passiert, auch nicht mehr ungewohnt. Ja? Aber passt die Lagen halt den Bedürfnissen der Schüler an. Wenn ich hier 10 Fighter bei mir habe, dann muss ich natürlich ganz anders trainieren und die Lagen ganz anders machen. Beispiel Security-Training für Türsteher. Ja, da trainiere ich ausnahmslos nur in realen Locations. Ich gehe mit diesen Securities in Discos und Bars. Ich trainiere mit denen gar nicht bei mir im Dojo, sondern ich mache das nur draußen, weil das Quatsch ist, das im Laden zu machen mit Annahme übt. Stell dir vor, hier ist ein Tresen. Was ist das für ein Quatsch? Ja, und genauso ist es mit meinen Schülern. Wenn ich jetzt nur, ja, sagen wir mal, 10 Frauen habe, und den 10 Frauen geht es im Schwerpunkt nur darum, dass sie sich im Wald unwohl fühlen. Ja, was mache ich wohl? Ja, genau, ich gehe mit denen im Wald trainieren. Also, und das Schöne ist ja, wir haben ja unzählige Jahreszeiten an 4 Stück an der Hand. Ja, dann kann ich im Winter mit denen im Wald trainieren. Ich kann im Sommer, im Herbst, wenn es früher dunkel wird und. Das heißt also, die Natur gibt mir ja die Lagen schon mit.
Kannst du noch mal ganz kurz zum Abschluss sagen, um was handelt es sich genau bei Comac?
Comac ist ein Nischenprodukt, das versucht hat, Selbstverteidigung, das ein nicht greifbarer Begriff ist im sportlichen Kontext heraus, in einen wissenschaftlichen Rahmen zu packen. Dass es eben, ja, man kann es dann in dem Sinne überprüfen, indem man sagt, gut, die Bedingungen sind biologischer Natur, die Bedingungen sind sozialer Einflüsse und. Weil Selbstverteidigung vorher nie greifbar war, also man kann Selbstverteidigung gar nicht definieren, habe ich versucht mit Comac, das rein wissenschaftlich ist, Comac ist ein rein wissenschaftliches Produkt, versucht einen Rahmen zu stecken, sodass es tatsächlich möglich ist zu sagen, das ist Selbstverteidigung.
Super. Und wie und in welcher Form kann man denn Mondo finden oder Kontakt aufnehmen?
Ja, entweder über die Homepage, TikTok, Instagram, Facebook. Unter Comac Germany.
Wunderbar, super. Das war heute unsere Sendung. Suche nicht nach Lösungen, finde die eine Antwort. Der Monde mit Comac. Herzlichen Dank, dass du heute da warst. Und natürlich weiterhin viel Erfolg mit deinem System.
Vielen, vielen Dank.